What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, unserem Podcast rund um die Frage, wie schaffen wir mehr Gesundheit, Motivation und Balance im Arbeitsleben? Ich bin eure Host Sandra Strauß und freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Alle zwei Wochen schauen wir hier ganzheitlich auf das Thema Wohlbefinden, entlang der 8 Pillars of Wellbeing. Diese haben wir euch in den Shownotes auch verlinkt. Heute widmen wir uns einem Bereich, der oft übersehen wird, obwohl er unseren Arbeitsalltag komplett verändern kann. Intellectual Wellbeing. Es geht um die Frage, wie bleiben wir neugierig, geistig flexibel und inspiriert, selbst in stressigen Zeiten. Und wie schaffen Unternehmen eine Lernkultur, die uns nicht zusätzlich belastet, sondern stärkt? Dafür habe ich eine wirkliche Expertin eingeladen, Ximena Rodriguez. Sie leitet das Learning Design bei Deloitte, war vorher E-Learning-Expertin bei der Zeitakademie und hat am Goethe-Institut in Uruguay digitale Lernangebote entwickelt und Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien geschult. Wie ihr euch denken könnt, geht es ihr darum, Lernen so zu gestalten, dass es Mitarbeitende unterstützt, weiterbringt und Spaß macht. Herzlich willkommen, liebe Ximena. Guten Morgen, Ximena. So schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
Ja, guten Morgen, Sandra. Ich freue mich auch.
Und du hast ja vielleicht schon mitbekommen, dass so eine meiner liebsten Kategorien immer ist, den Einstieg zu machen über einen persönlichen Check-in. Und die Frage an dich, was hast du heute schon für dein persönliches Wellbeing getan?
Ich musste heute Morgen schon schmunzeln, während ich unter dem Schneeregen mit meiner Tochter zu einem Arzttermin gefahren bin, weil ich genau an dieser Frage gedacht habe. Ich habe in dieser Situation, die super stressig war, das Kind weint, Schneeregen fällt, viele Autos kommen, sie sagt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt was für mein Mental Wellbeing machen, weil das muss ich gleich Sandra erzählen. Und dann habe ich ein paar Mal tief geatmet, ich habe dann kurz angehalten. Ich habe gedacht, okay, es ist jetzt very overwhelming. Ich habe dann wirklich geschaut, dass der Puls irgendwie erstmal runtergeht, dass wir alle Termine schaffen. Und eine Routine, die ich tatsächlich habe, und das ist vielleicht interessant, auch weil viele Leute auch wie ich Eltern sind von vielen Kindern. Ich habe gemerkt, in meiner idealen Vorstellung, ja, stehe ich um 5.30 Uhr auf. Ich meditiere eine halbe Stunde, dann habe ich 20 Minuten, um mich zu sortieren und den Tag zu planen und am Ende übe ich noch 10 Minuten ein Musikinstrument. Aber das schaffe ich nicht. Das kriege ich in meinen Alltag nicht integriert und ich habe mich deshalb dafür entschieden, ich stehe auf, ich mache alles mit den Kindern, Schule, dies, jenes, das, Brotdosen wegbringen und dann nehme ich mir 10 Minuten, ich gehe dann zu Fuß, ich lenke mich nicht ab durch Musik. Ich mache so eine Mini-Gehmeditation, also ich atme sehr bewusst tief, ich gehe durch die Stadt oder am besten durch einen Park, wenn ich die Zeit habe. Und dann mache ich meinen Kaffee, den ich so richtig zelebriere, sortiere mich, überlege, was passiert an dem Tag, was ist mir wichtig heute, was ist vielleicht nicht so wichtig. Und dann starte ich. Und das habe ich heute Morgen nach dieser Szene, die ich dir gerade beschrieben habe, auch gemacht.
Wie schön. Ich werde ganz ruhig beim Zuhören und weißt, was mir daran auch so gefällt, ist, du hast den Podcast gehört und wusstest, dass die Frage kommt. Und was ist das für ein schönes Bild, wenn die Menschen diese Frage schon im Kopf haben, losgelöst von dem Podcast und sich morgens regulieren können. Das ist doch wunderbar.
Ja. Und vielleicht auch, also das hat mir auch geholfen, in dem Moment die Situation mit etwas Humor und Abstand zu sehen. Mhm. Ja, also ich sah mich selbst unter diesem Schneeregen mit einem schreienden Kind und habe gedacht, okay, also das fühlt sich wirklich überhaupt nicht gut an. Aber zugleich ist es, das ist ein bisschen tragikomisch und nimm einfach Abstand. In einer Stunde bist du ganz woanders. Und so war das auch. Und solche Vorstellungen helfen einem immer tatsächlich auch, sich selbst zu regulieren.
Ja, ja, absolut. Ja. Bei mir ein bisschen ähnlich. Du bist in Hamburg, da ist der Schneeregen. Ich bin in Berlin. Hier ist es einigermaßen okay. Und ich habe mich heute Morgen tatsächlich, und das mache ich ganz selten, aber es war was ganz Besonderes, mit einer Freundin im Park getroffen. Ich habe zwei Kinder, ich habe aber auch zwei Hunde. Und wir sind eine Stunde mit den Hunden sprechend durch den Park gelaufen. Und das war so wunderschön. Frische Luft, aber auch einfach gute, schöne Gespräche. Deswegen bin ich heute auch ganz frisch hier und freue mich sehr, dass wir das Gespräch jetzt führen können.
Super.
Workout.
Kannst du unseren Zuhörerinnen einmal erklären, was dein Titel bedeutet? Der ist Teamlead im Learning Design Team bei Deloitte. Was bedeutet das und womit beschäftigst du dich?
Also Learning Design bezeichnet den systematischen Prozess der Planung, Strukturierung und Gestaltung von Lernangeboten, um sicherzustellen, dass Lernende ihre Ziele effektiv erreichen. Und es geht nicht nur um einzelne Inhalte, sondern um die Gesamterfahrung des Lernens, die sogenannte Learning Experience. Wenn man das jetzt noch mal einmal übersetzen möchte, das ist eigentlich einer dieser Jobs, die es früher nicht gab. Ja, also meine Eltern können das immer noch nicht erklären. Meine Kinder sagen, Mama leitet sowas wie eine Schule für Leute, die arbeiten.
Schönes Bild.
Ja, das ist gar nicht so falsch, weil ich unterrichte nicht selber, sondern ich bin zuständig für ein Team, was die gesamte Organisation unterstützt bei der Gestaltung der Learning Experience der Mitarbeitenden. Ja, und das Spektrum ist dabei sehr breit. Das geht von einem einzelnen Produkt. Ich sage mal, das kann very basic sein. Das kann sein, dass man ein PDF-Dokument braucht, was man im Intranet downloaden kann, bis zum Design einer ganzen Learning Journey. Also ein komplexer Lernweg mit mehreren Stationen, mal in Präsenz, mal digital, über einen definierten Zeitraum, ja, mit einer gewissen Progression. Ich sag mal, typischerweise gibt es, weiß ich nicht, als Führungskraft oder für die nächste Stufe eine längere Journey, die du dann machst. Und ich arbeite für eine Organisation, dessen Benzin, Wissen und Skills sind. Und deshalb gibt es natürlich einen sehr großen Bedarf, kontinuierlich zu lernen. Und deshalb braucht man auch tatsächlich ein ganzes Team, was diese Organisation dann unterstützt. Und dafür braucht man Abstimmung mit dem Leadership, mit Stakeholdern, fachliche, didaktische Kenntnisse, Technologieaffinität, Kreativität und natürlich auch wirtschaftliches Denken, wenn es darum geht, auch Produkte umzusetzen.
Vielen Dank. Ich finde es ganz besonders toll, dass du gerade so viel von Learning Experience gesprochen hast. Und ich glaube, das ist das, wo wir noch einiges von lernen können, dass Learning wirklich auch eine Experience ist und in ein anderes Licht gestellt wird, als viele vielleicht mit dem Wort Lernen tatsächlich auch verbinden. Wie ist es bei dir persönlich? Gibt es Dinge, die du regelmäßig machst, um selbst geistig flexibel zu bleiben?
Ja, also ich mache ganz viele Sachen, um geistig flexibel zu bleiben. Die Frage ist, ne, was will man zum Beispiel hier erzählen? Also ich habe diverse Routinen, vielleicht versuche ich die so ein bisschen kurz zu fassen.
Gerne.
Also für mich ist zum Beispiel körperliche Bewegung extrem wichtig. Ja, eine meiner Lieblingsroutinen, die ich gerne alle mitgeben kann, die zuhören, das ist spazieren gehen und die Gedanken fließen lassen. Steve Jobs hat mal gesagt, wenn man länger als 10 Minuten über ein Problem nachdenkt, sollte man spazieren gehen. Und aus der Wissenschaft wissen wir, dass Bewegung die Kreativität fördert, ja? Also wer sich zu lange in einer Aufgabe festbeißt, der blockiert die eigenen Denkprozesse. Und deshalb sind Spaziergänge so super, weil sie sind so simpel und sie müssen nicht lang sein, aber es ist vom Vorteil, wenn man im Grünen badet, ja? Also wenn man Pflanzen um sich herum hat und das steigert die Sauerstoffversorgung, den Blutfluss, die Stresshormone sinken und die Kommunikation zwischen den Hirnarealen wird gefördert. Das ist wichtig für die Kreativität und die Entscheidungsfindung. Und ich persönlich tanze viel und sehr gerne und beschäftige mich immer wieder mit neuen Bewegungsabläufen und Formen. Ich tanze Tango und ich mache Double Row. Ich führe und folge.
Was ist Double Row?
Ich folge nicht nur. Typischerweise folgen dann die Frauen, sondern ich führe auch. Das machen typischerweise die Männer. Und wenn du die Perspektive kontinuierlich wechselst, dann raucht auch wirklich dein Kopf. Also es ist extrem beanspruchend. Das ist eine Sache, die mache ich kontinuierlich. Und was ich auch mache, und das mache ich aber sehr viel auf der Arbeit, das ist das Thema auch Perspektivwechsel, ja, oder Perspektiverweiterung. Also typischerweise, bevor man ein Produkt baut, würde man die User interviewen, für die das Produkt bestimmt ist. Und ich finde das immer wieder so interessant, wenn man mit Menschen spricht, wie sie etwas machen und warum sie das so tun, was man alles so erfährt. Und auf einmal ist es so einleuchtend. Ne? Wenn man typischerweise sagt, ja, das steht in dem Intranet und keiner benutzt das, dann braucht man eigentlich so eine kleine Gruppe von Leuten fragen. Und dann versteht man, warum und wo es hakt und was nicht funktioniert. Und jedes Mal erfahre ich neue Dinge, die mir gefehlt haben. Und das sind so kleine Routinen, die finde ich gut. Und eine dritte Sache finde ich auch gut, nämlich ab und an etwas ausprobieren, was völlig neu ist. Also wo man sich nicht auskennt, wo ich kein Expert bin, wo ich keine Ahnung habe. Ich sage ja nicht, jeder sollte quasi Expert werden in sämtlichen Bereichen, sondern einfach mal was völlig Neues machen, was einem so aus der Reserve lockt, ein bisschen neugierig macht.
Wie schön. Danke fürs Teilen. Hast du einiges erzählt? Merkst du bei dir, dass sich da konkret was verändert hat bei deiner Energie, vielleicht auch bei Motivation zu lernen oder deiner Haltung zum Lernen?
Meinst du über einen gewissen Zeitraum oder wie ist das gemeint?
Ja, also du hast gerade die Routinen angesprochen, die du regelmäßig machst. Und meine Frage zielt darauf hinaus, wo merkst du dadurch vielleicht bei dir auch einen Unterschied, wie dein Zugang zum Lernen ist?
Das ist eine total gute Frage. Also ich glaube, ich habe immer gerne Dinge gelernt. Was ich bei mir merke, ist, wenn ich zum Beispiel diese Routinen weniger pflege, also wenn ich zum Beispiel mich weniger mit der Perspektiven von anderen beschäftige, wenn ich mich weniger bewege, wenn ich weniger tanze, das ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, so mein Spektrum wird enger. Also ich merke schon, dass meine Denkprozesse dann so ein bisschen starrer werden. Insofern würde ich sagen, gibt es schon eine Korrelation zwischen, ja, wie ich meine Routine habe und zu welchem Ergebnis ich in meinen Denkprozessen komme. Und deshalb finde ich diese Routinen auch so wichtig, weil es gibt quasi nicht den einen Faktor. Ich mache die eine Sache und dann ist gut. Also ich glaube, da gibt es viele Analogien zum Sport. Ja, also es gibt nicht die eine Sache, die würdest du machen und dann ist gut, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Der braucht Regeneration, der braucht Challenges, der braucht Variation. Und so, glaube ich, ist es auch für das Denken, für das Lernen und das Intellectual Wellbeing auch.
Amy Edmondson von der Harvard Business School hat mal gesagt, a learning culture begins with the courage to speak up. Was bedeutet das ganz konkret in unserem Arbeitsalltag und wie können wir Räume schaffen, in denen genau dieser Mut auch entstehen kann?
Ja, also wie kann man das schaffen, dass Menschen da eine Speak-up-Kultur haben? Lass uns vielleicht mit dem Thema Stress anfangen. Ja, also wenn ich in einer Organisation arbeite, wo ich merke, jedes Mal, wenn ich eine kritische Frage stelle, ja, gibt es, eskaliert das und ich werde vielleicht dann auch sogar für die Frage sanktioniert oder so, ne? Dann werde ich aufhören, Fragen zu stellen oder ich werde auch aufhören, kritische Dinge anzumerken. Und das wird mich auch irgendwie stressen und so, bei Stress ist es so, es gibt unterschiedliche Stressformen, habt ihr bestimmt auch in irgendeiner Podcast-Folge mehrfach besprochen, aber für mich, ich unterteile das in drei, ne? Also wir haben hohen Stress, ne? Wenn das hoch ist, dann habe ich eher so einen Tunnelblick, ich will alles lösen, ich kann da nicht neugierig sein, ich kann keine Dinge entdecken. Bei moderaten Stress, also ich sag mal eine kleine Challenge, ja, ich weiß nicht, möchte mit dir ein gutes Gespräch führen. Ja, das ist ein moderater Stress, eine kleine Challenge, aber ich bin jetzt nicht super gestresst. Da bin ich neugierig auf unser Gespräch, wie läuft das und so weiter. Ja, da ist mein Gehirn eher gepolt auf Exploration. Bei chronischem Stress habe ich eine Lernblockade, da kann ich gar nichts. Das heißt, wenn ich möchte, dass Leute auch neugierig sind, Fragen stellen und auch Dinge entdecken, muss ich auf jeden Fall psychologische Sicherheit anbieten. Ja, die Menschen müssen das Gefühl haben, ja, es ist in Ordnung, wenn ich etwas frage, wenn ich mit dir nicht einer Meinung bin und ich das äußere. Es ist natürlich auch hilfreich, wenn wir denken, okay, das ist eine Herausforderung, aber nicht unbedingt eine Bedrohung. Das ist ein bisschen ein Mindset, was man selber so ein bisschen pflegen kann. Ja, wenn etwas Neues kommt, nicht sofort abwehren und sagen, oh, das ist was Neues, das mache ich auf keinen Fall, sondern vielleicht, okay, das ist eine Challenge, lass uns überlegen, wie. Und wenn es natürlich auch Routinen für Selbstregulation gibt. Ja, die Frage wäre, wie kann das eine Organisation machen? Und dafür gibt es natürlich auch schöne Beispiele.
Kannst du ein paar schildern? Oder eins, was dir so in, jetzt wo du sagst, es ist wirklich nachhaltig verändert, das was mit der Lernsituation?
Ja, also ich hätte gedacht, also mit der Lernsituation, wir können gerne nochmal über Lernkultur sprechen. Für mich gehen tatsächlich Lernkultur und Fehlerkultur, die sind ganz nah aneinander. Mhm. Ja. Und es gibt so ein sehr schönes Beispiel für das Thema Fehlerkultur in Organisationen. Es gibt das Konzept der Blameless Postmortems. Also wie so eine Art nach dem Tod Analyse, ja, also eine Analyse, die man durchführt, wenn etwas so nicht gut gelaufen ist. Das wird vor allem in der Tech-Branche angewandt, ja. Das heißt, nach einem Fehler oder nach einem Zwischenfall wird ein Postmortem-Meeting durchgeführt und man alle analysiert, was passiert ist. Man schaut sich die Ursachen an und man überlegt, welche Maßnahmen gibt es, um das beim nächsten Mal zu vermeiden oder das besser hinzukriegen. Und dabei ist super wichtig, dass man jetzt nicht auf eine Schuldzuweisung hinarbeitet. Ne? Also der Fokus liegt jetzt nicht daran, dass ich sage, ja, dann hast du den falschen Knopf gedrückt, ne? Die Wahl ist doof. Mhm. Weil auch diese Person, die diesen Knopf gedrückt hat, ist eingebettet in ein System mit Prozessen, System und Strukturen. Und da muss man sich das alles end-to-end anschauen. Und dann kann es sein, dass beim nächsten Mal die Person den richtigen Knopf irgendwie drückt. Aber wenn alles davor sowieso schief ist, dann habe ich davon nichts, wenn ich quasi eine Person als Verantwortliche definiere und die wird dann am besten bestraft oder so. Sondern man legt den Fokus tatsächlich auf diese Prozesse, Systeme und Strukturen. Und das ist super, super hilfreich.
Mhm. Blameless Postmortems, den Begriff mag ich. Welche Signale sendet ein Unternehmen aus, wenn Lernen zwar gewünscht ist, aber strukturell nicht ermöglicht wird? Und wie verändert das die Kultur? Ich glaube, das kennen wir alle, ne? Wenn so ein Unternehmen Lippenbekenntnisse macht, ja, also we are a learning organization, fragt man aber die Arbeitnehmerinnen, bleibt nicht viel hängen.
Nein, und das ist natürlich kontraproduktiv, ne? Also wenn ich sage, es wäre super wichtig, dass du lernst, aber ich gebe dir auch keine Zeit dafür und auch kein Zeitbudget und ich würde das auch nicht feiern und sowieso nicht anerkennen, dann wird das auch keinen Spaß machen und es wird nicht schön sein. Und dann wird es aber, also das Schlimmste ist, dann wird es natürlich auch nicht passieren. Also je nach Branche ist es natürlich mehr oder weniger dramatisch. Ich sag mal so für wissensintensive Branchen, ja, wo das Wissen sich schnell verändert, wo man sehr, sehr hohe kognitive Skills braucht, das ist natürlich dramatisch. Also solche Organisationen, werden dann auch auf lange Sicht nicht bestehen können. Also so wie die Welt sich heutzutage verändert.
Mhm. Das stimmt, ja. Jetzt haben wir ja auch immer wieder viele Zuhörerinnen aus dem HR-Bereich und eine Frage in die Richtung. Wie kann die Personalabteilung erkennen, ob die Menschen nicht lernen, weil sie keine Zeit haben oder weil sie sich nicht sicher genug fühlen, Fragen zu stellen?
Also ich persönlich bin ein großer Fan davon, den Leuten einfach zu fragen. Und zwar quantitativ und qualitativ. Das heißt, ich würde zum Beispiel, ich würde eine Umfrage aufsetzen. Die muss natürlich anonymisiert sein und so. Das muss alles gewährleistet sein. Und dann würde ich Fragen stellen. Dann würde ich fragen, insgesamt so zum Thema vielleicht Arbeits- und Lernkultur. Und dann würde ich vielleicht mal auch eine Fokusgruppe gründen und mit 5, 6 Personen dazu sprechen, weil über quantitative Daten weißt du was, aber du weißt nicht warum. Das erfährst du im Gespräch. Und ich weiß noch so, vor einigen Jahren, da habe ich zum Beispiel Produkte designed und delivered. Und die wurden immer so ganz, ganz wenig genutzt in dieser Organisation. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ja, wie ist es eigentlich bei euch? Also es gibt die und die und die Lernmöglichkeiten. Warum nutzen das die Leute nicht? Und dann hat mir jemand gesagt, naja, es gibt gar kein Zeitbudget dafür. Also das bedeutet, eine Person, die dann 40 Stunden arbeitet, darf danach entscheiden, ob sie in ihrer freien Zeit mal am Wochenende nochmal 5 Stunden on top draufsetzt. Es ist schwierig. Natürlich kann man sagen, es ist dein Privileg, dass dein Unternehmen irgendwie dir das zur Verfügung stellt. Zugleich ist es aber so, dass ich als Unternehmen natürlich enorm davon profitiere, wenn eine Person etwas lernt, was businessrelevant ist. Und da bin ich dafür, dass man sagt, okay, wenn wir wollen, dass es funktioniert, dann biete ich das nicht einfach isoliert an und jemand klickt drauf und am Wochenende lernt sie alleine, sondern ich etabliere eine Lernumgebung oder man lernt von Lernökologie. Also ich stelle ein lernökologisches System her, wo es möglich ist und angenehm zu lernen. Und dann sage ich, okay, sprich mit deiner Führungskraft ab, wie viele Stunden würdest du lernen? Wie hoch ist das Budget? Was ist der Impact für dein Team? Machst du das alleine oder machen das mit anderen Leuten und so? Und ich glaube, dann passiert was.
Jetzt beschreibst du eine Situation, die ich von einer anderen Perspektive auch nochmal beleuchten möchte. Was du gerade beschreibst, ist ja, dass im Arbeitsalltag tatsächlich auch Zeitfenster geschaffen werden sollen für aktives Lernen. Ich höre immer wieder auch aus meinem Kolleginnenkreis, dass viele Unternehmen das machen, die Arbeitnehmerinnen selber dann aber sagen, ich habe diese Zeit zwar, ich kann sie aber nicht nutzen, weil meine täglichen To-dos so groß oder so viele sind, dass ich die nicht abgearbeitet habe und habe einfach gar keine Zeit, mich in meinem Lernfenster auf Lernen zu konzentrieren. Wie gehst du damit um? Was können wir da in den Organisationen ändern, dass die Lernzeit wirklich ein geschützter Raum bleibt?
Das hat mit Kapazitäteneinschätzung zu tun. Das haben also alle Führungskräfte haben natürlich das Problem. Jemand sagt, ich möchte irgendwas lernen. Oder ich möchte, dass die Person, ich als Führungskraft sage, hey, liebes Team, wir müssen das und das lernen. Dann muss man die Kapazitäten einschätzen. Ich kann natürlich nicht sagen, ihr lernt das. Theoretisch ist hier das Zeitbudget. Geht damit um, wie ihr wollt. Und kommt zurück mit einem Output zu mir. Sondern ich muss gegebenenfalls repriorisieren. Ja, also gegebenenfalls gibt es eine Deadline und dann muss das um eine Woche verschoben werden oder so. Also wenn eine Person, ich weiß nicht, es gibt verschiedene Formate, ja. Also es gibt von der zweitägigen oder ganzwöchigen Fortbildung bis zum Virtual Trainings, die mal eine Stunde dauern, bis zum Microlearning. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit. Ich finde es wichtig, dass man sich dieses Zeitbudget tatsächlich blockiert, auch im Kalender blockiert. Und in der Zeit, wo ich das mache, wissen die anderen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit zur Verfügung stehe, dass sie mich nicht ständig über sämtliche Systeme kontaktieren und Fragen stellen. Wenn sie es tun, erscheine ich sowieso in Modus nicht stören und dann widme ich mich dieser Aufgabe. Und dafür muss ich andere für diesen Zeitraum fallen lassen. Und ob dieser Zeitraum eine Stunde ist oder 2 Tage, muss im Vorfeld realistisch abgesprochen werden.
Du hast gerade die Führungskräfte angesprochen, die ja dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Aus deiner Perspektive, was unterscheidet die Führungskräfte, die eine Lernlust auslösen, die das unterstützen, von denen, die sie unbewusst bremsen?
Ganz, ganz viel. Also Führung ist der Hebel Nummer 1, wenn eine Organisation Wert darauf legt, eine Lernkultur zu etablieren. Ja? Also ohne aktives Commitment und Vorleben durch Führungskräfte bleibt Lernen eben oft ein HR-Thema. Und dann ist es kein Business-Imperativ. Ja? Weil die haben eine Role-Model-Funktion, Die ist super wichtig. Und wenn Führung selbst lernt, wenn Führung selbst offen ist für Feedback und auch eigene Lernprozesse teilt, dann wird Lernen auch als normal und wertvoll wahrgenommen. Und das betrifft genauso auch das Thema Fehlerkultur. Das heißt, eine Führungskraft, die mal auch einen Fehler zugeben kann, eine Führungskraft, die dann das Team dabei unterstützt, Wissen aktiv zu teilen, ja, also auch das kollektive Lernen fördert, anstatt Silos zu bauen und auch eine Gesprächskultur etabliert, wo Fragen und auch kritische Fragen akzeptiert sind, das merkst du dann, ne? Und ich meine, unbewusst wissen das alle. Alle wissen in jeder Organisation, wann ist die Führungskraft so, dass man wirklich so gemeinsam was lernt, man kann was besprechen und wann wird das einfach nur blockiert. Und ich glaube auch irgendwann, also bei den Führungskräften, die das auch sehr, sehr, sehr stark bremsen und blockieren, entweder sie haben sehr statische Prozesse, so statisch, dass die Menschen da wenig was verändern müssen, dann fühlen sich vielleicht auch bestimmte Menschen damit wohl, weil sie nicht gechallenged werden, ja. Oder diejenigen, die auch gerne mehr hätten, da gibt es vielleicht ein Quiet Quitting, also eine leise innere Kündigung, wo man sagt, okay, hier kann ich eh nichts machen, ich mache mein Ding, aber mehr auch nicht. So, und damit wirst du auch nicht wirklich leuchtend so mit deinen Ergebnissen, ne?
Nee. Ich merke schon, die Führungskräfte, wie mal wieder, spielen hier wirklich eine Riesenrolle. Gibt es eine Haltung oder ein Verhalten, was du den Führungskräften auch immer wieder rätst, wo du sagst, liebe Führungskraft, wenn du was ändern möchtest zum Thema Lernkultur, achte auf das oder das?
Ja, das Erste, also immer wieder, du bist Role Model. Du bist Führungskraft und Role Model. Das heißt, lerne selber was, zeige, dass du das lernst. Also sei so bescheiden, dass du zeigst, dass du nicht alles weißt. Und das kannst du, also jede gute Führungskraft weiß, dass sie nicht alles weiß, sondern dass sie auch wissen muss, wen kann ich fragen. So. Aber zeige auch, dass du lernst. Lasse zu, dass dein Team auch Fragen stellt. Lasse vielleicht Experimente zu, besprich den Umfang des Experiments. Also wenn etwas schief geht, was könnte schief gehen und bis wohin, so dass, wenn es schief geht, auch keiner total blöd dasteht, sondern wir haben es als Team besprochen. Und verankere das Lernen als Teil der Arbeit. Also es muss nicht immer ein super Extra sein, aber mach vielleicht, weiß ich nicht, in Meeting auch sowas wie, was haben wir am Ende des Projekts gelernt? Ja, was machen wir das nächste Mal besser? Welchen Prozess müssen wir jetzt umstellen? Etabliere das als Strukturen für dein Team. Das wären erstmal so meine Tipps.
Ja, das ist ja dann diese 70%, die sowieso im täglichen Arbeiten als Lernen, ne, wo ich sehr effektiv lernen kann.
Genau, also du sprichst auf dieses 10, 20, 70, ne? Also aus diversen Studien wissen wir, also wenn Leute was lernen, ist so 10% ist das formale Lernen und 20% soziales Lernen, also in Interaktion mit anderen. Und 70% sagt man on the job. Ich finde, das spricht nicht dafür, dass man dieses formale Lernen hat, weil das brauche ich manchmal auch als Basis. Ja, also wenn mir dieses theoretische Wissen fehlt, wenn ich diese eine Fortbildung nicht gemacht habe, kann ich in 2 Jahre wahrscheinlich auch quasi nicht durch meine Projekterfahrungen dastehen, wo ich stehe. Aber 70% von dem, was ich lerne, ist tatsächlich on the job.
Ja. Wenn du auf Teams schaust, die ganz besonders lernoffen sind, was unterscheidet die? Was machen die anders?
Genau, also da gibt es so ein paar Merkmale und Teams, die eine gelebte Lernkultur haben, die teilen Wissen proaktiv. Das heißt, das Wissen wird nicht gehortet, ja, sondern das wird offen geteilt in Meetings, in Communities, auf digitalen Plattformen. Ja, und sie warten auch nicht darauf, dass jemand kommt und sagt, hast du was? Sondern sie sagen, hey, ich habe was Neues entdeckt. Ich habe das und das und das. Wenn jemand Fragen hat, komm zu mir. Zweitens, sie stellen Fragen und sie akzeptieren, dass manchmal niemand die Antwort hat. Ja, also da kann es sein, dass man eine Frage hat und dass man am Ende sagt, okay, wir haben noch keine Antwort dazu. Wir müssen dann daran arbeiten. Und es ist nicht ein Makel und es ist auch nicht die Schuld von einer Person. Es ist ein Aspekt, an dem man arbeitet. Drittens reflektieren sie auch regelmäßig. Das heißt, nach Projekten, nach Sprints analysieren sie bewusst, was lief gut, was lernen wir daraus, was müssen wir anders machen. Und das ist ein Bestandteil der Arbeit. Und sie verankern das Lernen eben im Alltag und sie feiern die Fortschritte. Ja, das heißt, sie sagen, hey, ich habe das gelernt und dann gibt es vielleicht mal kleine Rituale. Vielleicht hat man einen Kaffeeklatsch, auch einen digitalen Kaffeeklatsch. Ja, oder man macht Kudos und Emojis über virtuelle Systeme und man macht das irgendwie sichtbar und greifbar.
Das klingt sehr spielerisch, wie du es gerade beschreibst. Ne? Das ist einen spielerischen Einzug in den Alltag bekommt.
Ja, und so macht es auch mehr Spaß. Also lernen, also wenn du keinen Spaß hast, wird's schwierig und mühsam.
Mhm. Ja. Hast du vielleicht ein Beispiel für eine unerwartete Situation, wo du hinterher gemerkt hast, die hat mich und mein Team wirklich weitergebracht?
Ja, also es gibt ganz viele Situationen, die unerwartet sind, aber es gibt vielleicht so eine Situation, das war ein bisschen ein Flop. Und ich fand das interessant, weil ich wirklich sehr viel davon gelernt habe. Vielleicht kann ich davon berichten. Also ich habe einmal für einen Kunden ein Produkt bauen müssen, von dem ich wusste, dass es nicht funktionieren würde. Und die Situation war so, dass wir uns besprochen haben mit dem Kunden. Und der Kunde hatte eine sehr feste und starre Vorstellung, was es haben wollte. Und ich habe gesagt, ich habe Bedenken, weil A, B, C, D, E. Und der Kunde hat gesagt, nee, also ich bin mir ganz sicher, wir brauchen das und das und das. Das war dann so, dass wir mehrfach die Diskussion hatten und der Kunde hat gesagt, ich möchte das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bekommst du das. Und dann haben wir das gebaut mit dem Team. Und dann hat es nicht funktioniert. Und das war eine total frustrierende Situation. Einmal für das Team.
Glaube ich dir.
Weil die machen etwas und dann funktioniert das nicht. Für mich, weil ich war mir zu 90% sicher, dass es so sein würde. Und für den Kunden. Ja, also wir standen alle da und waren eigentlich not happy. Dann haben wir auch die Briefings natürlich gemacht. Wir haben nochmal die Situation analysiert. Wir haben mit dem Kunden auch gesprochen und nochmal erklärt und warum. Und es hatten sich quasi, die Bedenken hatten sich dann alle bestätigt. Und dann saß ich da und ich habe gemerkt so, okay, das reicht mir nicht. Also mir reicht es jetzt nicht, mit dem Kunden darüber gesprochen zu haben. Ich will beim nächsten Mal einen besseren Prozess haben, wie ich mit dem Kunden in so ein Gespräch reingehe, weil ich will ja nicht in dieser du sagst dies und ich sag jenes Situation reinkommen. Ich möchte das anders gestalten. Und dann haben wir auch mit dem Team viel darüber gesprochen. Wie können wir den gesamten Prozess besser gestalten? Und wir haben uns diverse Dinge ausgedacht. Wir haben gedacht, okay, wir holen den Kunden viel, viel früher ab. Wir müssten viel stärker noch einmal fragen, warum glaubst du, dass du das brauchst und dass das die Lösung ist? Wir müssen viel früher auch User-Interviews durchführen, um vor dem Kunden zu validieren, dass eventuell die eigenen Ideen nicht die richtigen sind, um das Problem des Users zu lösen. Ja, also manchmal kommt jemand und sagt, ich brauche das, ich brauche Aspirin, ja, weil ich habe Fieber, aber vielleicht wäre ein Antibiotikum angebracht oder andersrum. Mhm. Das heißt, man braucht eine vernünftige Diagnose. Und wenn du diese Daten hast, dann kannst du die Diskussion entpersonalisieren. Ne? Dann kannst du sagen, es ist nicht so, dass ich andere Meinung habe und ich habe Recht und du nicht, sondern man zeigt über Daten, dass die Situation eine andere ist und dann kann man auch datenbasiert andere Entscheidungen treffen. Und zum Beispiel so zu dieser Veränderung kam ich dann eben über diesen Flop. Aber das musste mir einmal passieren, damit ich einmal wirklich, wirklich verstehe, wie blöd das ist, wenn man in solchen Diskussionen einsteigt und wie unproduktiv.
Mhm. Danke, dass du es geteilt hast. Als nächstes würde ich total gerne mit dir über unseren Wellbeing-Kompass sprechen. Den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Das ist eine repräsentative Studie, die wir als Urban Sports Club in 5 europäischen Ländern durchgeführt haben zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz. Und ich möchte gerne ein paar Zahlen mit dir teilen. Die erste ist, 28% der Beschäftigten beschreiben, ihre Arbeitgeber bieten gar keine Intellectual Wellbeing-Möglichkeiten an Und gleichzeitig wünschen sich allerdings 29% mehr Karriereentwicklung und Lernmöglichkeiten. Was sagt dir das über den Stellenwert von Lernen und Entwicklung in vielen Unternehmen?
Also erstmal nichts Gutes. Da sind wir uns einig, ja? Gut.
Auf jeden Fall.
Also wenn 28% der Unternehmen keinerlei Intellectual Wellbeing-Initiativen anbieten, dann deutet das darauf hin, dass Lernen und geistige Gesundheit nicht als Kernbestandteil der Employee Experience gesehen werden. Und das ist kritisch, weil intellektuelles Wohlbefinden, also Neugier, Weiterentwicklung, Sinnhaftigkeit sehr stark mit Engagement und Retention korreliert.
Mhm. Ja.
Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und das Zweite ist, es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen Bedarf und Angebot. Also wenn 29% sich wünschen, mehr Karriereentwicklung und Lernmöglichkeit zu haben, dann sprechen wir über ein Drittel der Belegschaft. Und das zeigt, Mitarbeitende sehen Lernen als Schlüssel für ihre Zukunft, aber die Unternehmen erfüllen diesen Wunsch nicht.
Mhm. Ja. Ja, danke dir. Und die Zahlen sind wirklich traurig. Das kann ich dir nur zustimmen. Wir haben auch gehört, dass 34% sagen, dass arbeitsbedingter Stress ihr Wohlbefinden belastet. Welche Rolle spielt Stress deiner Erfahrung nach für geistige Flexibilität? Und was hilft den Teams trotz dem Druck, neugierig zu bleiben, sich weiterzuentwickeln?
Mhm. Also, ne, wir sprachen kurz über Stress und das Gehirn. Mhm, ja. Und es gibt diese Dreiteilung. Also hoher Stress, ne, also Bedrohung, Zeitdruck, das führt zum Tunnelblick. Mhm. Fokus auf Überleben und nicht auf Entdecken. Chronischer Stress, gleich Lernblockade. Also bin ich zu gar nichts zu gebrauchen. Moderater Stress. Das kann Neugier sogar fördern, weil er das Gehirn aktiviert und die Suche nach neuen Lösungen stimuliert. Ja? Was kann jetzt Teams helfen, trotz Druck offen zu bleiben für Neues? Also einmal gibt es dieses Thema psychologische Sicherheit schaffen. Ich finde, das ist dann schwer, wenn du quasi ein normaler Mitarbeiterin bist und du bist hier nicht zuständig für die Arbeitskultur. Aber vielleicht kannst du das trotzdem versuchen zu prägen. Also andere Leute im Unternehmen finden, die auch das ähnlich sehen wie du und versuchen ein bisschen die Kultur zu beeinflussen und darauf hinarbeiten, dass Fehler auch mal als Lernchance gesehen werden. Aber dafür müssen natürlich auch die Führungskräfte signalisieren, experimentieren es erlaubt. Das heißt, das steht ein bisschen außerhalb meiner Macht. Ja, eventuell kann man auch die eine Führungskraft, die vielleicht dafür offen ist, ansprechen und fragen, wäre das möglich, dass wir eine solche in diese Richtung arbeiten? Das kann man vielleicht anregen. Wenn das nicht möglich ist, es gibt die Möglichkeit auch Stress für sich selbst zu reframen, also noch einmal neu zu formulieren, also zu versuchen, Stress mal als Challenge zu sehen, anstatt als Bedrohung, ja, und zu sehen, okay, ich kann jetzt nicht kontrollieren, was von mir gefordert wird. Ich kann nur das Beste geben, was ich kann. Und ich versuche, an diese Aufgabe zu wachsen. Also alleine diese Einstellung zu haben, hilft dir, das zu bewältigen, anstatt zu sagen, oh, das ist ja alles zu viel. Und dann sacke ich in mich selbst ein. Was auch hilft, sind Mikropausen und Selbstregulation, also kurze Pausen, Atemtechniken und Achtsamkeit. Das fördert auch die kognitive Flexibilität, das sinkt den Cortisol, also Stresshormone und so. Dafür kann ich auch sorgen. Und vielleicht auch so kleine Lernroutinen in dem Arbeitsfluss auch integrieren, ja. Das kann über ganz kleine Reflexionen sein, 5 bis 10 Minuten, oder auch Peer Exchange. Wie machst du das, ne, im Unternehmen, statt sehr, sehr große Trainingsblöcke zu haben? So, da würde ich schon mal anfangen.
Das sind ja schon viele kleine Schritte, wo ich mir schon vorstellen kann, dass sie zu großer Wirkung führen können.
Das wäre schön. Also ich glaube tatsächlich, dass wir alle viel bewirken können. Manchmal fehlen uns dann die Ideen oder wir wissen nicht wie. Aber wenn man sich damit beschäftigt, das finde ich das Schöne, dann merkt man, da ist ein ganzes Repertoire an Werkzeugen und Tools und das und das resoniert auch mit anderen. Ne? Ich kann auch mit anderen darüber sprechen. Wie gehst du mit Stress um? Was bewirkt es bei dir? Vielleicht sind das verschiedene Personen, die betroffen sind. Und dann kann man auch überlegen, okay, was können wir machen? Was wollen wir auch als Team verändern? Und so, ne? Insofern, ich glaube schon, dass wir alle ganz, ganz viel selber dazu beitragen können, auf der Arbeit auch nicht nur den Stress zu reduzieren, sondern tatsächlich dieses geistige Wohlbefinden zu erhöhen.
Wenn ein Unternehmen jetzt eine Sache ändern könnte, ab morgen, um Intellectual Wellbeing zu fördern, was würdest du denen raten? Was sollten sie anders machen?
Also wenn Unternehmen was ändern würden, dann würden sie fragen, was kann ich ändern, ohne viel zu investieren?
Wahrscheinlich.
So. Und deshalb würde ich denen eine Sache raten, wo sie auch gar nichts anderes, also die müssen gar nicht viel anders machen, beziehungsweise die müssen keine weiteren Ressourcen investieren. Ich würde denen sagen, wählt Führungskräfte aus, die selber Role Models sind. Zum Beispiel für das Thema Lernen. Man kann auch andere Faktoren auch auswählen. Aber das Thema Lernen ist sehr, sehr wichtig, weil wir auch wissen, dass Leute, die sehr viel und gerne lernen, in der Regel auch High Performer sind. Das heißt, da machen sie nichts falsch, wenn sie das tun, und Führungskräfte wählen sie auch aus. Das heißt, sie müssten im Grunde genommen nur sagen, okay, von dem Pool an Leuten, die zur Verfügung stehen, als Führungskräfte, hole ich mir die, von denen ich sehe, dass sie super gute LernerInnen sind.
Hacks und Flops.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt leider auch schon wieder zur nächsten und fast letzten Kategorie, unsere Hacks und Flops. Und die Frage an dich mit dem Blick auf Intellectual Wellbeing. Was ist dein persönlicher Hack und was ist auch dein Flop?
Also mein persönlicher Hack ist Personal Learning Time reservieren und umsetzen. Also wenn du das nicht machst, funktioniert das nicht. Und mein absoluter Flop, mein Lieblingsflop, das sind total überfrachtete Lernplattformen mit Tausenden von Kursen ohne Guidance, ohne Zeitbudget und Content Overload, weil Mitarbeitende einfach total überfordert sind und am Ende gar nichts machen.
Die kennen wir alle, ne? Ich habe ein Bild von wovon du gerade sprichst. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da gibt's noch einiges zu tun an dem Thema. Ich würde gerne zu Ende zusammenfassen, gemeinsam mit dir für unsere Zuhörerinnen, was wir heute besprochen haben und was wichtig ist, um das Thema Intellectual Wellbeing und Learning wirklich nachhaltig auch in der Unternehmenskultur zu verankern. Und ich fange einfach mal an, du darfst gerne mit einsteigen. Und ich finde, eine Sache, die du durch das Gespräch immer wieder betont hast, ist, wie wichtig, dass die Lernzeit tatsächlich auch in der Arbeitszeit mit verankert ist. Und dass ich als Arbeitnehmerin gemeinsam mit meiner Führungskraft da auch verantwortlich bin, Räume in meinem Kalender zu schaffen, die zu blockieren und sie dann tatsächlich auch zu nutzen. Und ich brauche natürlich meine Führungskraft auch, die das mit unterstützt, die diese Wichtigkeit dieses Blocks auch mit unterstützt und entsprechend auch Ressourcen umplant.
Total, das kann ich absolut unterstützen und vielleicht andersrum, ne? Weil die Führungskräfte sich dann vielleicht fragen, ja, okay, da kommen alle zu mir und wollen alles blockieren. Naja, also man schaut sich an, welche Relevanz hat das, ne? Also es geht nicht um irgendein ein random Lernen von eigenen Hobbys, sondern es geht um Skill Assets, die wichtig sind für die Organisation. Und dann finde ich, darf man das durchaus begründen und sagen, ja, dafür blockiert man. Und es gibt auch nicht nur die Zwei-Tages-Blockade, ne, so im Kalender. Es gibt auch andere Formate und vielleicht muss man sich damit auseinandersetzen und überlegen, wann macht es Sinn, das kompakt zu machen. Und wann gibt es Mini-Formate und wann gibt es Micro-Learning.
Ja, jetzt haben wir die Führungskräfte gerade schon wieder angesprochen. Auch da hast du sehr einleuchtend geschildert, wie wichtig die Führungskräfte auch in ihrer Vorbildfunktion sind. Das eine, selber lernen, sich selber weiterzuentwickeln, Fragen zu stellen, kritische Fragen auch zu, nicht nur zu erlauben, sondern sie herauszufordern, die Teams neugierig zu halten und dann aber tatsächlich auch bei der Unterstützung und Begleitung der Lernräume für die Teams, also Vorbildkraft, Führung, hast du ganz, ganz deutlich gesagt. Und auch Fehlerkultur und Lernkultur sitzt so eng nebeneinander. Das ist das schöne Wort. Blameless Postmortem. Ich glaube, Postmortem machen sehr viele Unternehmen. Die Frage ist, ob sie blameless machen. Und das fand ich auch nochmal so in der Haltung und im Mindset. Ne? Das ist viel wichtiger, über die Dinge und die Fragen zu sprechen, als einen Schuldigen rauszuarbeiten, sondern was können wir aus einer Situation tatsächlich auch lernen, um in Zukunft anders mit einer Situation umzugehen. Und dafür brauche ich zwei Dinge, über die du auch gesprochen hast. Das eine ist Psychological Safety, also wie kann ich einen Raum schaffen, nicht nur in dem Moment, sondern auch wieder nachhaltig, wo ich mich zeigen kann mit kritischen Fragen, mit Dingen, die ich nicht verstehe, Dinge anders machen zu wollen. Das ist das eine. Und du hast aber auch immer von Stress gesprochen, also dass in einem chronischen Stress Lernen einfach gar nicht stattfinden kann. Und auch da wir selber gefragt sind als Person, aber auch in der Struktur, in den Prozessen im Unternehmen, ein Umfeld zu schaffen, was nicht in den permanenten Überlastungen und in dem chronischen Stress ist, sondern ein Stresslevel zu schaffen, was auch mein Gehirn vielleicht auch fördert und in eine Lernmöglichkeit bringt.
Total. Und ich denke, viele Menschen aus dem HR-Bereich werden diesen Podcast hören und ja. Sie werden immer wieder das Problem haben, wie überzeuge ich dann die Führungskräfte hiervon? Also auch zum Beispiel Psychological Safety und so weiter. Ne? Das hört sich immer so super nett an. Es hat aber einfach einen sehr großen Impact auf das Unternehmen. Mhm. Und ja. Wer da neugierig ist, kann sich diverse Studien durchlesen. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie von Google. Und das finde ich so spannend. Die haben auch vor ein paar Jahren schon einmal gezeigt, dass High-Performing-Teams vor allem sich darin unterscheiden, dass sie eine sehr große psychologische Sicherheit anbieten. Mhm. Und das ist wichtiger als Intelligenz. Und das ist wichtiger auch als die Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Und das Schwierige beim Lernen ist, du kannst nicht sofort den Return on Investment zeigen. Ich kann dir nicht sagen, du lernst heute und morgen hast du mehr verkauft. Das kann ich dir so nicht zeigen. Aber tatsächlich kann man schon den Impact über Studien zeigen. Und da ist es sehr erstaunlich. Aber ja, Teams, die psychologisch sicher sind, Experimente zulassen, Dinge kritisch hinterfragen und besprechen, performen am Ende besser.
Wunderbar, vielen Dank. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Das möchte ich gerne so stehen lassen. Danke, Ximena, für das tolle Gespräch. Ich bin ganz beseelt, habe Lust auf Lernen nach dem Interview jetzt und nach dem schönen Gespräch und wünsche dir einfach schon mal ein wunderschönes Wochenende.
Cool down.
Damit sind wir am Ende der Folge mit Ximena Rodriguez zum Thema Intellectual Wellbeing. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, teilt sie mit euren Kolleginnen und schreibt uns gerne eure Gedanken an podcast@urbansportsclub.com.